Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Terra X Geschichte, der Podcast. Ich bin Mirko Drotschmann und heute starten wir mal ein bisschen anders in die Episode als sonst, nämlich mit einer kleinen Pause. Ich weiß ja nicht genau, was ihr gerade macht. Vielleicht seid ihr allein. Vielleicht sitzt ihr im Zug zu eurer Familie. Vielleicht bereitet ihr ein Weihnachtsessen vor. Vielleicht ist heute aber auch ein Tag für euch wie jeder andere. Aber falls ihr gerade nicht Auto fahrt oder einen Kran bedient, mal ganz kurz innehalten und die Augen schließen. Tief einatmen. Wieder ausatmen. Und jetzt überlegen, wann wart ihr das letzte Mal so richtig glücklich? Und wie hat sich das für euch angefühlt? Vielleicht ist euch gerade sofort eine Situation eingefallen, bei der ihr wusstet, da war ich wirklich glücklich. Vielleicht musstet ihr auch kurz überlegen und es kann sein, dass euer persönlicher Glücksmoment erst vor kurzem war oder vielleicht schon etwas länger her ist. Was ich so faszinierend an der Frage nach dem persönlichen Glücksmoment finde, ist, wir alle wissen, was damit gemeint ist und können präzise die Zeiten benennen, in denen wir uns glücklich gefühlt haben. Und nicht nur wir in der Gegenwart, auch die Menschen früherer Epochen. In diesem Podcast hier haben wir es ja oft davon, wie sich Dinge im Laufe der Geschichte verändert haben. Das Glücklichsein scheint allerdings etwas zu sein, das Menschen über viele Kulturen und Jahrhunderte hinweg intuitiv genauso verstanden haben, wie wir es heute tun und natürlich auch, was Unglücklichsein bedeutet. Ein bisschen komplizierter wird es bei der Frage danach, wie wir glücklich werden oder weniger unglücklich sein können. Die ist nämlich gar nicht so einfach zu beantworten. Wenn es anders wäre, würden vermutlich nicht so viele Glücksratgeber als Geschenke unter Weihnachtsbaum liegen, sage ich jetzt einfach mal voraus. Diese Ratgeber empfehlen so unterschiedliche Sachen wie Achtsamkeit, Selbstliebe, positives Denken und vieles mehr. Ratgeberliteratur zum Thema Glück beschert der Buchbranche jedes Jahr einen Millionenumsatz, was leider auch impliziert, dass viele Menschen in der Gegenwart offenbar für sich selbst noch ein bisschen Luft nach oben sehen, was das Glück angeht. Seit ein paar Jahrzehnten rückt das Glück immer mehr in den Fokus der Wissenschaft, denn ob Menschen glücklich sind, das hat Auswirkungen darauf, wie sie mit anderen interagieren und wie erfüllt sie ihr Leben begreifen. Auf ihren Gesundheitszustand und sogar ihre Lebenserwartung. Und zunehmend beginnen wir uns in der Gegenwart zu fragen, ob die Moderne mit Stress, Smartphones und Social Media uns auch unglücklicher machen kann. Anleitungen zum Glück gibt's aber schon sehr viel länger. Ihre Geschichte reicht tatsächlich viele Jahrhunderte zurück und lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen. Und was auch spannend ist, manche Ratschläge tauchen ziemlich konstant immer wieder auf. Wir fragen uns heute, waren wir als Menschen immer schon auf der Suche nach dem Glück? Ist das Glück also sowas wie eine menschliche Konstante? Und können wir durch einen Blick in die Geschichte lernen, wie wir selbst glücklicher werden können? Zumindest so ein ganz kleines bisschen? Und beim Beantworten dieser Fragen helfen uns heute zwei sehr kompetente Leute weiter, nämlich der Astrophysiker und Naturphilosoph Harald Lesch und die Glückssoziologin Hilke Brockmann. Auch sie habe ich gefragt, wann sie das letzte Mal glücklich waren. Wir haben aber auch über antike Philosophie gesprochen, über Familie, über Liebe, über Konsum, über Gene und Botenstoffe und vieles, vieles mehr. Bevor wir in die Episode starten, müssen wir allerdings noch kurz über ein semantisches Detail sprechen. Wie manche von euch wahrscheinlich schon wissen, beschreibt das Wort Glück im Deutschen zwei Dinge, für die es in vielen anderen Sprachen unterschiedliche Begriffe gibt. Im Englischen ist zum Beispiel von Luck und Happiness die Rede. Luck ist das Glück, das wir haben, wenn wir zum Beispiel Lotto spielen und gewinnen. Bad Luck ist das Unglück, wenn wir verlieren. Happiness beschreibt dagegen das, worum es in unserer heutigen Folge gehen soll, nämlich das Glücksgefühl oder Glücklichsein. Ganz ähnlich war es übrigens auch bei den alten Römern, die für das, was wir mit einem Wort beschreiben, zwei Gottheiten hatten. Die Schicksalsgöttin Fortuna und Felicitas, die Göttin der Glückseligkeit. Ich kann von mir auf jeden Fall sagen, dass ich mich sehr glücklich schätze, unseren nächsten Gast begrüßen zu können. Was für eine Überleitung. Fortuna glücklich, weil er immer einen sehr vollen Terminkalender hat, aber auch Felicitas glücklich, weil er ein unglaublich spannender Gesprächspartner ist und ich mich jedes Mal schlauer fühle, wenn ich mich mit ihm unterhalten habe. Toll, dass er heute hier ist, Harald Lesch.
Harald Lesch ist Astrophysiker und Naturphilosoph. Er ist Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Autor vieler Bücher und Moderator bei Terra X. 2020 wurde er mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.
Harald Lesch ist jetzt bei uns. Hallo, schön, dass du da bist. Grüß dich.
Hallo Mirko, grüß dich. Hallo.
Ganz große Frage direkt zu Beginn. Was war denn die letzte Situation, in der du so richtig glücklich warst?
So richtig glücklich, also ganz richtig glücklich, als mein Sohn mir davon berichtet hat, A, dass er heiraten wird und B, dass ich Großvater werde.
Oh, kann man da noch gratulieren? Das ist noch nicht so lange her.
Das ist noch nicht so lange her und die Enkeltochter ist auch noch nicht da, aber das war ein Moment, es gibt ja so einen schönen jüdischen Nachnamen, der heißt Seligmann. Und seitdem bin ich Seligmann.
Ja, dann auf jeden Fall herzliche Glückwünsche an dich.
Danke.
Steckt ja auch das Wort Glück schon drin. Und tatsächlich, wenn man die Leute fragt, was denn für sie ein glücklicher Moment war, dann kommt ganz oft eine Antwort, die mit Familie zu tun hat. Was macht denn für dich persönlich Glück aus? Hängt das mit der Familie vor allem zusammen?
Also es hängt auf jeden Fall mit denen zusammen, die mir am Herzen liegen. Das ist das allergrößte Glück, wenn ich zum Beispiel in solchen Zeiten sehe, dass es allen gut geht, dass niemand von dem Virus gepackt wird, dass viele meiner guten Freunde und insbesondere auch meine Familie gut damit klarkommt. Also, dass einfach keine Krisen und keine Katastrophen da sind, keine Notfälle da sind. Das ist für mich schon ein ganz wichtiger Teil. Wenn ich ein dankbares Lebensgefühl habe und ich meinem Freund beim Schachspielen Mittwochabend sage, ich lebe eigentlich wie Gott in Frankreich, dann habe ich schon das Gefühl, ich bin glücklich, ja.
Machst du dir denn generell viel Gedanken darüber, was Glück für dich bedeutet und wie du glücklich sein kannst, oder passiert das einfach ganz automatisch?
Also ich beschäftige mich leider Gottes eher mit dem, was mich oder was viele von uns und uns alle momentan unglücklich macht, nämlich darüber, dass wir nicht das tun, was wir tun sollten, damit wir uns mehr über unser Glück Gedanken machen können, nämlich darum, dass eben wissenschaftliche Empfehlungen zum Thema Corona-Pandemie entweder ignoriert werden oder teilweise völlig bezweifelt werden. Ich habe viel mit Themen zu tun wie Klimawandel, Energiewende, Reduktion der biologischen Vielfalt, die jetzt nicht so besonders glücklich machen, die zwar in manchen Teilen hoffnungsvoll sind. Es gibt viele, viele wichtige, hoffnungsvolle Initiativen, aber so richtig, dass man so das Gefühl hat, Mensch, da geht was, da geht's vorwärts, da habe ich ziemlich viel gedanklich mit zu tun. Eigentlich viel mehr als darum, mich zu kümmern, ob ich glücklich bin. Ich glaube nicht, dass es ein Naturgesetz gibt für Menschen, dass sie glücklich sein sollen, also dass sie glücklich sein müssen. Ich glaube, dass ein großer Teil von unserem Glück aus kleinen Glücken besteht, die nicht so, also es ist nicht dieses Riesenglück, was ja dann auch irgendwann wieder vorbei ist, sondern es sind viele kleine Glücke und sich irgendwo hinzusetzen und sich auch immer mal wieder klarzumachen, so ein Panorama vom eigenen Leben, wo stehe ich, wie geht's den Leuten, die mir wichtig sind, wie geht's mir so und so weiter. Das reicht schon eigentlich, um in mir, wie heißt es im Englischen so schön, a warm and fuzzy feeling zu produzieren, an dem ich mich sehr labe und mit dem ich mich sehr wohlfühle.
Ob es jetzt die vielen kleinen Glücke sind oder das große Glück, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall sind Menschen auf der Suche nach dem Glück und wollen wissen, wie kommt man da ran. Und wenn man sich mal die Bestsellerlisten anschaut der vergangenen Jahre oder vielleicht sogar der vergangenen Jahrzehnte, da stellt man fest, so Glücksratgeber sind absolut im Trend. Leute wollen wissen, wie kann man glücklich sein, lesen sich Unmengen an Bücher durch, ob sie das glücklicher macht. Das weiß man nicht. Auf jeden Fall macht es sie ein bisschen ärmer, weil sie sich die Bücher kaufen müssen. Aber man sieht daran, die Leute machen sich Gedanken darüber. Und das ist nicht erst seit gestern der Fall, sondern schon sehr lange. Und wie sich die Menschheit schon vor mehr als zwei Jahrtausenden das mit dem Glück so gedacht hat, das hören wir uns jetzt mal an.
Gefühle wie Freude und Trauer werden schon in den ältesten überlieferten Werken der Weltliteratur beschrieben, etwa dem Gilgamesch-Epos, welches vor mehr als 4000 Jahren entstand. Auch das Nachdenken darüber, wie Menschen glücklich sein können, hat eine jahrtausendealte Geschichte. In unserem Kulturkreis lässt sie sich bis ins antike Griechenland zurückverfolgen. Ein Begriff, der für die Menschen in den griechischen Stadtstaaten sehr wichtig war, war der Eudaimonia. Dieses Wort wird oft mit Glück oder Glückseligkeit übersetzt, beschreibt aber etwas, was darüber hinausgeht. Eine tugendhafte Lebensführung nach moralischen und ethischen Richtlinien. Nur solche Tugend führe zu wahrem und befriedigendem Glück. Darin stimmten Philosophen wie Platon und Aristoteles überein. Fest verknüpft war ein solches Leben mit dem Dienst für die Polis, den Stadtstaat, in dem man lebt und dessen Gemeinschaft das wichtigste Gut überhaupt ist. Ein knapper Ratschlag zum Glück könnte also lauten: Diene deiner Gemeinschaft und handle tugendhaft. Dann stehen deine Chancen besser, ein glückliches Leben zu führen. Zumindest, und das sollten wir hier der Vollständigkeit halber hinzufügen, wenn du männlich bist, kein Sklave, nicht arm und das Bürgerrecht deiner Polis innehast. In den Jahrhunderten vor Beginn unserer Zeitrechnung bildeten sich mehrere Schulen heraus, die noch ausführlichere Ratschläge zum Glücklichsein anboten und deren Lehren bis heute die Menschen faszinieren. Die Stoiker, die Kyniker und die Epikureer. Wichtig für die Schule der Stoa war ein tugendhaftes Leben im Einklang mit Ethik und Moral. Interessant ist die stoische Philosophie, weil sie hinterfragt, weswegen wir wirklich unglücklich sind. Wenn ich als athenischer Olivenhändler nicht zu einem Festmahl eingeladen wurde und deswegen verärgert bin, dann ist es nicht die Situation selbst, die Unglück erzeugt, sondern die Gefühle, die sie in mir auslöst. Also eher meine eigene Sichtweise auf die Dinge. Unglück entsteht also oft durch die Denkmuster, mit der wir die Welt sehen. Und oft sind die Sorgen und Ängste in unserem Kopf schlimmer als die Situationen, die sie hervorrufen. Als Gegenmittel und Schlüssel zum Glück empfahlen stoische Philosophen wie Zenon oder Epiktet, einen Zustand namens Ataraxie anzustreben. Eine Gelassenheit und Seelenruhe, die starken Emotionen entsagt. Sie bereitet uns am besten auf die Schicksalsschläge vor, die das Leben unweigerlich bringen wird. Das Anstreben von Ataraxie findet sich auch bei einer anderen Schule, den Kynikern. Fast noch wichtiger ist aber ein anderer Wert: Autarkie. Autarkie bedeutet, sich selbst zu genügen, von anderen Menschen und materiellem Glück unabhängig zu sein, keine Bedürfnisse zu haben. Denn auch diese können zum eigenen Unglück beitragen. Einer der ersten kynischen Philosophen hinterließ die Worte: Ich besitze nicht, damit ich nicht besessen werde. Die Menschen, die seinem Beispiel folgten, besaßen oft nur ein einziges Kleidungsstück, bettelten um Almosen und schliefen unter freiem Himmel oder in den Säulengängen der Tempel. Bis heute bekannt sind die vielen Geschichten vom Philosophen Diogenes, der in einer alten Tonne gehaust haben soll. Einer Anekdote nach wurde er einmal von Alexander dem Großen besucht. Und als dieser ihn fragte, ob er etwas für ihn tun könne, bat Diogenes ihn freundlich, ihm aus der Sonne zu gehen. Ganz zentral war das Glück für eine dritte Schule, die Epikureer. Laut ihrem Begründer Epikur liegt es in unserer Natur, frei von Leid sein zu wollen und nach Glück zu streben. Anders als die Kyniker enthielten sich die Epikureer also nicht den Genüssen, sondern kosteten sie aus. Bekannt sind die Symposien, die Epikur in seinem Garten veranstaltete und bei denen gegessen, getrunken und philosophiert wurde. Aus heutiger Perspektive wirkt die Schule Epikurs sehr progressiv, da sowohl Männer und Frauen, Freie und Sklaven von ihm als Schüler angenommen wurden. Die Offenheit gegenüber allen Menschen und das Predigen eines schuldlosen Genusses trug den Epikureern jedoch auch Vorwürfe ein, zügellose Hedonisten zu sein. Ganz zügellos waren die Epikureer aber sicherlich nicht. Eine zentrale Maxime ihrer Lehre war, dass Genuss, um seiner selbst willen, leer und unbefriedigend ist. Wichtig war ihnen nicht, Bedürfnisse exzessiv zu befriedigen, sondern bewusst, achtsam und in Gemeinschaft mit anderen. Übertriebene Wünsche und Begierden sahen sie hingegen als die Ursache des Unglücks an. Epikureismus, Kynismus und Stoizismus prägen bis heute unser Denken. Epikurs Lehre war den Gründervätern der Vereinigten Staaten im 18. Jahrhundert so wichtig, dass sie das Streben nach Glück in ihrer Unabhängigkeitserklärung mit aufnahmen. Anklänge an den Kynismus finden wir auch in der Konsumkritik der Gegenwart. Und der Stoizismus erfreut sich seit ein paar Jahren zunehmender Beliebtheit bei Tech-Pionieren und im Silicon Valley. Alle drei Schulen akzeptierten, dass das Leiden zur menschlichen Existenz dazugehört. Wichtig ist, mit welcher Einstellung wir ihm begegnen. Kein Potenzial für Glück sahen sie hingegen im bloßen Anhäufen von Genüssen und materiellem Besitz, da dieses sich zwar kurzfristig gut anfühlt, aber zu keiner langfristigen Zufriedenheit führt.
Du bist ja auch Philosoph, aber eher mit Fokus auf die Natur. Wie schauen denn Naturphilosophen wie du auf Epikur, auf Zenon, auf Diogenes? Sind das für euch die Gammler, die sich Gedanken über ein schönes Leben gemacht haben, während Pythagoras und Aristoteles so richtige Arbeit geleistet haben? Oder kannst du denen auch was abgewinnen, den Leuten, die nach dem Glück gesucht haben?
Also ich glaube, dass nach dem persönlichen Glück zu suchen und auch nach so einer Art von von Ruhe zu suchen. Ich meine, Epikur zum Beispiel war ja jemand, der sich mit seinen Freunden in den Garten gesetzt hat, also der sogenannte Gartenphilosoph. Dabei hat er ja noch nicht gemeint, dass man sich völlig von allem zurückzieht, sondern dass es einfach wichtig ist, dass es Inseln gibt, in denen man sich mit denen, die einen am Herzen liegen, wie ich vorhin schon auch mal über meine Freunde gesagt habe, trifft, um immer wieder auch zu besprechen, ist das, was ich über die Welt denke, was ich über mich denke, eigentlich noch richtig oder täusche ich mich? Also die gemeinsame Suche nach etwas, was uns angenehm ist, das würde ich ja eigentlich eher als das bezeichnen, was Glück ist. Das ist ja nicht so was Abschließendes, sondern es ist ein Programm. Auch für diese Philosophen war ja die Glückssuche eigentlich nie zu Ende. Für mich ist eigentlich der größte Philosoph, der über das Glück gesprochen hat, ohne dass er es ausdrücklich gemacht hat, Aristoteles. Nämlich, wenn er den Menschen als Zoon Politikon betreibt. Wir sind immer nur glücklich, wenn wir mit anderen zusammen sind. Wir sind ein soziales Wesen. Und deswegen wären, glaube ich, viele von uns auch viel glücklicher, wenn sie sich mehr um die anderen kümmern würden, als immer nur um sich. Denn das ist eine der interessantesten Lebenserfahrungen, die ich gemacht habe, dass in dem Moment, wo es anderen gut geht und man ein gemeinsames Projekt gemacht hat, man gemeinsam was vollendet hat, was am Anfang auch schwierig war und so weiter. Das ist, glaube ich, das sind so Glücksmomente, wo ich einfach sehe, dass dieses immer weiter, 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 ohne Unterbrechung, um mal zurückzugucken, das macht sicherlich nicht glücklich. Es ist wichtig, dass zum Glück gehört, und das sind die Philosophen ja Paradebeispiele dafür, darüber zu reflektieren. Also über die eigene Lebenssituation immer wieder nachzudenken und sich zu fragen, bin ich eigentlich noch da, wo ich sein will? Und viele von uns sind heute in so einem Hamsterrad, was nur ein kleines bisschen wie eine Karriereleiter aussieht, aber meistens eben immer wieder dasselbe ist. Oder wie Hartmut Rosa das mal so schön bezeichnet hat, wir bewegen uns auf einer Düne, müssen immer schneller und schneller strampeln, um einfach nicht abzurutschen. Und ich glaube, da von der Düne runterzukommen und sich daneben zu stellen und zu sagen, der schlaue Hund bei einem Hundewettrennen, der bleibt immer stehen. Der wartet nämlich, weil er genau weiß, dass die Wurst nämlich auf der anderen Seite wieder zurückkommt. Der rennt gar nicht mit. Das sind so Momente, wo ich sagen würde, da hat jemand richtig was verstanden. Und ich glaube, insofern ist Philosophie eine ganz wunderbare Gelegenheit, auch über das eigene Leben nachzudenken, mit einer gewissen Gelassenheit, den notwendigen, in diesem Fall eben natürlichen Entwicklungen, dass man älter wird, dass viele Dinge im Leben sich verändern, dass man denen gut gegenübersteht. Also ein guter Naturphilosoph hat auch viel von der Natur gelernt und weiß eben, dass die Dinge endlich sind zum Beispiel und dass aber die Philosophie nicht die Kunst ist des Sterbens, sondern vor allen Dingen die Kunst zu leben, wie Hannah Arendt gesagt hat.
Wir stellen auf jeden Fall fest, die Menschen haben sich schon vor 2000, 2500 Jahren Gedanken gemacht, so wie du es jetzt auch gerade formuliert hast. Denkst du, das ist eine menschliche Konstante? Seit es Menschen gibt, denken sie darüber nach, wie sie glücklich sein können? Oder ist es vielleicht so, dass die Menschen der Bronzezeit oder noch viel früher einfach glücklich waren und gar nicht darüber nachdenken mussten, ob sie es sind?
Also ich glaube, dass die Suche nach dem Glück hat was damit zu tun, dass wir in der Lage sind, uns etwas vorzustellen. Dass wir also tatsächlich etwas suchen, dass wir sowas wie ein Traumparadies suchen, irgendwas, was besser sein könnte. Das Gras auf dem Hügel, hinter dem Hügel ist immer grüner als das Gras, was wir direkt vor uns sehen. Ich glaube, dass unsere Fähigkeit, dass wir uns etwas vorstellen können, uns automatisch zu Glücksrittern, aber zu Glückssuchern macht. Also ich glaube auch in der Bronzezeit ist man ausgezogen, weil man gesagt hat, also hier gefällt's mir jetzt nicht mehr, ich gehe woanders hin. Oder die Bedrohungen waren natürlich damals auch so dramatisch, dass also jetzt die Zeiten für lange Reflexionen sind möglicherweise gar nicht so gewesen. Vielleicht täuschen wir uns aber auch. Denn wir wissen ja heute, dass die Jäger und Sammler eigentlich viel angenehmer gelebt haben, was ihre Arbeit betrifft, als die Landwirte, die also im Neolithikum dann angefangen haben, Landwirtschaft zu betreiben. Die mussten jeden Tag im Schweiße ihres Angesichts mussten die auf die Äcker, während die Jäger und Sammler so 4-5 Stunden am Tag geguckt haben, dass sie was zu essen hatten. Ich will das jetzt nicht übertreiben, man war ja nicht dabei. Aber ich glaube, dass schon immer, solange es Menschen gibt, ist diese Fähigkeit, sich was vorzustellen, automatisch auch damit verbunden, dass man sagt, ja, also hier ist es zwar ganz nett, aber woanders ist es vielleicht noch schöner.
Ja, und tatsächlich, da ist ja auch mit dabei, dass man vielleicht unglücklich wird, wenn man woanders hinguckt und vielleicht auch auf andere. Ich stelle das bei unseren Töchtern immer wieder fest, sie sind noch relativ klein, 5 und 1,5 Jahre. Und wenn die Kleine was bekommt, sagen wir mal irgendwie ein Stück Schokolade, dann ist sie damit glücklich. Wenn sie aber sieht, dass die Große ein Stück Kuchen bekommt im gleichen Moment, dann wird sie plötzlich unglücklich und will auch dieses Stück Kuchen, obwohl sie vorher mit der Schokolade ziemlich glücklich war. Macht es uns denn unglücklich, wenn wir uns zu sehr an den Vorstellungen anderer orientieren?
Naja, ganz offensichtlich sind wir wieder bei dem Zoon Politikern. Wir sind eben soziale Wesen und wenn die anderen was haben, was wir nicht haben,
dann gehört schon ein gerüttelt Maß an Gelassenheit dazu, zu sagen, das will ich jetzt nicht, ich bin mit dem, was ich habe, zufrieden. Man kennt ja aus vielen Experimenten, dass genau dieser das, was die anderen haben, will man eben selber auch haben, weil wir natürlich auch daran interessiert sind, wie ist unser sozialer Status. Also wenn das einmal passiert, dann können wir ja damit klarkommen. Aber wenn es ein paar Mal passiert, dann fühlen wir uns ungerechtfertigt benachteiligt und dann wollen wir, dass es uns besser geht. Dann fangen wir an und tun etwas, was uns umtreibt, damit wir eben tatsächlich glücklicher werden. Das Problem, wie heißt es so schön, das Problem ist immer der erste Porsche in der Straße. Ne? Alle waren bis dahin zufrieden mit ihrem VW und auf einmal kommt ein Porsche und dann muss es irgendwie anders werden. Das ist eben tatsächlich so. Wir können uns nicht nur was vorstellen, wir sind auch sehr stark darauf angewiesen, wie uns die anderen spiegeln. Und das Interessante ist ja, dass dieser moderne Lebensstil des Individualismus diesem sozialen Punkt von uns überhaupt nicht entgegenkommt. Im Gegenteil, uns sogar davon trennt. Und das ist möglicherweise, da gibt es vielleicht eine große Möglichkeit, sich insgesamt als Gesellschaft glücklicher zu fühlen, wenn wir uns alle mehr darum kümmern würden, wie es den anderen geht.
Jetzt haben wir viel über griechische Philosophen gesprochen, über die Denkmuster damals. Jetzt wollen wir aber auch nochmal drauf gucken, wie Menschen in einer ganz anderen Ecke der Welt gedacht haben über das Glück und über das Streben nach Glück.
Gedanken über das Glücklichsein machten sich Menschen natürlich auch in anderen Weltgegenden als dem alten Griechenland. Im asiatischen Kulturraum fallen uns Namen wie Konfuzius oder Lao Tse auf, die Begründer des Konfuzianismus und des Daoismus. Ihre Lehren prägen bis heute das Leben von vielen Millionen Menschen. Und sie geben auch Ratschläge, wie ein glücklicheres Leben gelingen kann. Durch das Streben nach Harmonie und die Unterordnung gegenüber dem Gemeinwesen und Staat, dem man angehört. Wichtig ist, wie in den griechischen Schulen, aber auch das Zügeln der eigenen Bedürfnisse. Gerade im Daoismus erscheinen Glück und Unglück als zwei Seiten einer Medaille, die sich gegenseitig bedingen. Der Philosoph Lao Tse hält fest, dass es das Unglück ist, auf dem das Glück beruht. Und dass es das Glück ist, hinter dem sich weiteres Unglück verbirgt. Die Erkenntnis, dass das Leben voller Unglück ist, steht auch am Anfang der buddhistischen Lehre. Ihr Begründer, der nordindische Prinz Siddhartha Gautama, verbrachte der Überlieferung zufolge die ersten Jahre seines Lebens im Palast seiner Eltern, in Luxus und abgeschottet von der restlichen Welt. Erst als er diesen verließ, lernte er die Leiden kennen, die das Altern, die Krankheit, der Schmerz und der Tod mit sich bringen. Auch Wohlstand und Reichtum können gegen diese nichts ausrichten. In Reaktion darauf ließ Siddhartha den Palast, seine Familie und seinen Status als Prinz komplett hinter sich und unterwarf sich für mehrere Jahre einem Leben der radikalen Askese. Doch auch Fasten, Entbehrung und Schmerz führten ihn nicht zur Erleuchtung. Diese erlangte er erst durch das Einschlagen eines mittleren Wegs zwischen seinem früheren, wohlbehüteten Leben und der kompletten Entsagung und wurde so zum Buddha. Im Zentrum des Buddhismus steht die Erkenntnis, dass das Leben voller Leiden ist. Verursacht wird dieses jedoch nicht von außen durch Schicksalsschläge. Seine Wurzel liegt vielmehr in unserem Durst nach Befriedigung unserer Lüste und Begehren. Aber auch dem Durst nach Weisheit, Askese, Glück oder der Anerkennung durch andere. Dieser Durst lässt sich nicht stillen, da mit jedem Genuss unsere Anbindung an die Welt stärker wird. Die Lösung ist nicht, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, sondern sich von ihnen ganz frei zu machen. Gelingen kann dies durch einen Gemütszustand ohne starke Werturteile, in dem wir nicht immer mehr wollen, sondern mit uns und der Welt zufrieden sind. Ein achtsamer Umgang mit uns selbst und unseren Mitmenschen ermöglicht ein Leben ohne Unglück und Leiden und beendet, zumindest nach Ansicht des religiösen Buddhismus, den permanenten Zyklus aus Tod und Wiedergeburt, in dem alle Menschen gefangen sind.
Jetzt muss man sagen, dass westliche Philosophien, östliche Philosophien, egal in welche Richtung sie gehen, sie haben immer eine Gemeinsamkeit, nämlich reiner Materialismus, also das Streben nach Dingen, das kommt nicht so wirklich gut weg. Und in unserer Gegenwart hat dieser Materialismus ja auch ganz konkrete negative Auswirkungen. Viel Konsum führt zu mehr CO2-Ausstoß, mehr Plastik in den Weltmeeren, viele weitere Dinge. Also zu Problemen, die wiederum dazu beitragen, dass Menschen pessimistisch in die Zukunft blicken, dass sie unglücklich sind. Das heißt, wir machen uns selber unglücklich mit unserer Verhaltensweise. Müssen wir da mal umdenken? Geht das überhaupt? Ist das realistisch?
Also im Zusammenhang mit all diesen Herausforderungen der Zukunft ist man ja auf der Suche nach den sogenannten Win-Win-Situationen. Also wo man sagen würde, also wie immer du es drehst und wendest, das ist auf jeden Fall gut. Es ist gut für die Natur, es ist gut für dich, mach es. Das beginnt bei der Ernährung. Also wenn man feststellt, was ist denn eigentlich heute für ein Problem bei unserer Ernährung? Wir essen zu viel, wir essen zu fett, wir essen zu süß, pipapo. Wenn man dann nachschaut, was wäre denn eine ökologisch vernünftige Ernährung? Oh, das wäre auch eine, die für die Natur hochinteressant wäre. Nämlich viel mehr pflanzliche Nahrungsmittel, nicht so viel und dergleichen mehr. Und beim Materialismus ist es ja auch so, dass wir auf natürlich wissen, dass wir viel zu viel Dinge haben. Da gibt's ja so wunderbare Kataloge, wie viele Dinge man heute besitzt und so weiter. Und dann wird wieder viel weggeworfen. Wir produzieren zu viel Abfall. Wir produzieren bei den Lebensmitteln ja auch zu viel Abfall. Also das heißt, wir könnten dadurch, dass wir unser Verhalten verändern, unser Konsumverhalten verändern, dass wir zum Beispiel wichtige Dinge miteinander teilen. Ich erinnere nur daran, wie oft wird eine Bohrmaschine in ihrem Leben wirklich benutzt? 17 Minuten. So, dann liegt die also 5 oder 10 oder 15 Jahre, liegt sie irgendeinem Haus, wird gerade mal 17 Minuten benutzt. Also alleine nur der Bohrvor, du kannst eine Menge Löcher bohren, glaub mir, in 17 Minuten, richtig viele. Also wäre es doch viel vernünftiger, wir hätten irgendwo einen Ort, wo wir all diese Dinge regelmäßig leihen können. Und man muss auch mal dran erinnern, wenn man am Campingplatz zum Beispiel ist und es fehlt einem irgendwas, dann geht man zum Nachbarn rüber und sagt, hör mal, haben Sie mal ein Taschenmesser? Ich habe jetzt keinen Schraubenzieher da. Und der gibt einem das einfach. Einfach so. Das heißt, der verkauft es einem nicht, sondern der gibt es einem einfach. Das heißt, wir könnten eine ganze Menge davon lernen, wie wir uns vernünftigerweise miteinander verhalten, ohne dass wir so viel kaufen müssen, ohne dass wir so viel besitzen müssen. Und das Ganze wäre kein Verzicht. Das wäre eine Veränderung, die für alle eine Win-Win-Situation wäre. Insofern lohnt es sich, darüber nachzudenken, was brauche ich denn eigentlich tatsächlich, wie viele Klamotten brauche ich, wie viele Autos sind tatsächlich notwendig, brauche ich überhaupt ein Auto in urbanen Siedlungsräumen, sicher nicht, in den Landkreisen sieht das ganz anders aus. Also hier mal solche Reflexionsmomente zu haben, sich zu fragen, wie viel von dem ganzen Kram, den ich da um mich herum gesammelt habe, brauche ich eigentlich? Je früher wir das per Reflexion und eigener Entscheidung tun können, umso besser.
Gibt da ja auch ein paar schicke norddeutsche Begriffe, die Plattformökonomie zum Beispiel oder Share Economy.
Genau.
In Bezug auf das, was du vorhin sagtest mit dem Teilen. Aber es könnte ein Faktor sein, dafür glücklich zu sein, sich für andere einzusetzen. Und es gibt auch tatsächlich sehr konkrete Faktoren, auch wissenschaftlich geprüft dafür, ob wir eher glücklich oder unglücklich sind. Und welche Faktoren das sind, das hören wir uns jetzt mal an.
Unser Empfinden von Glück ist subjektiv und es unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Es hängt von unserer Umwelt ab, aber auch davon, wie wir diese wahrnehmen. Es gibt jedoch bestimmte physische und psychische Faktoren, die über kulturelle Grenzen hinweg beeinflussen, wie gut es uns geht. Wenn sie erfüllt sind, macht uns dies nicht automatisch glücklich, aber es hilft zumindest dabei, weniger unglücklich zu sein. Die elementarsten Grundbedürfnisse für uns alle sind Nahrung, Gesundheit und ein Dach über dem Kopf. Sachen, die viele Menschen in den Industrienationen als selbstverständlich betrachten, die aber in krisengeschüttelten Weltgegenden oft fehlen. Ganz wichtig ist zudem ein Gefühl von Sicherheit. Die Sicherheit, dass uns nichts zustößt und wir keine Gewalt erleben. Die finanzielle Sicherheit, dass wir uns unser aktuelles Leben leisten können. Und die soziale Sicherheit, dass es Menschen gibt, die uns lieben und denen wir wichtig sind. In der westlichen Welt wurde dieser soziale Faktor lange Zeit unterschätzt. Die Boomjahre nach dem Zweiten Weltkrieg und das Entstehen der modernen Konsumgesellschaft führten auch zu einer Auflösung der sozialen Bindungen und zu zunehmender Vereinzelung in der Gesellschaft. Inzwischen ist mitunter sogar von Einsamkeit als neuer Volkskrankheit die Rede. Denn Einsamkeit kann ein Symptom für Leiden wie Melancholie und Depressionen sein, diese aber auch verursachen. Chronische Einsamkeit, von der 10-20% der Bevölkerung in Deutschland betroffen sind, kann auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz und andere Krankheiten begünstigen. In bestimmten Lebensabschnitten, etwa bei Menschen über 60, beeinträchtigt sie die Lebenserwartung ähnlich stark wie das Rauchen von Zigaretten. Aber auch das Zusammenleben mit anderen kann uns unglücklich machen. Etwa Konflikte mit unseren Mitmenschen, starre gesellschaftliche Hierarchien, sozialer Druck oder Erwartungshaltungen, die wir oder andere an uns stellen. Schließlich gibt es noch eine Reihe von physischen Faktoren, die unser Wohlbefinden beeinflussen, weil sie unseren Hormonhaushalt aus dem Takt bringen. Substanzen wie Kaffee, Nikotin oder andere Drogen können kurzfristig zu einem Glücksgefühl führen, auf das ein Unwohlsein folgt. Auch zu wenig Schlaf oder zu viel Stress können sich darauf auswirken, wie wir die Welt sehen. Und sogar die Menge an Tageslicht, der wir pro Tag ausgesetzt sind. Gerade in der kälteren Jahreszeit, in der die Tage kürzer werden, fühlen sich viele Menschen unglücklicher als in den Sommermonaten.
Was muss denn für dich stimmen, damit du glücklich sein kannst? Genügend Schlaf, gutes Essen, was ist für dich besonders wichtig?
Mirko, ich will dir mal erzählen, du hast mich ja ganz am Anfang gefragt, wann war ich das letzte Mal richtig glücklich? Und da habe ich gesagt, als mein Sohn mir mitgeteilt hat, dass er heiratet und dass ich Großvater werde. Da gab es aber dann ein paar Tage danach, gab es noch so einen Tag. Da habe ich beim Boule-Spielen zusammen mit einem sehr guten Freund zwei richtig gute Cracks geschlagen. Ja. Und wir sind nach Hause gefahren am Fahrrad. Wir fühlten, das war wirklich wie Jungs, ja. Wir waren, der Sonntag, der war einfach gelaufen. Die zwei Supertypen geschlagen zu haben, das war einfach groß. Haben wir nie mit gerechnet. Und dass wir das gewonnen haben, die haben noch 8-5 geführt. Und dann haben wir sie 13-8 weggeputzt. Das war großartig. Ich habe nie wieder so gut geschossen seitdem. Und er hat nie wieder so gut gelegt. Aber wir waren fast unschlagbar. Das war so ein Moment, wo wir dann, bah, das war einfach toll. Der Tag war gemacht. Damit will ich sagen, es gibt so Sachen, wo ich mich einfach wahnsinnig darüber freue, wenn ich merke, beim Klavierspielen ein Stück läuft besser als je zuvor. Und ich, oder meine Güte, da gibt es natürlich viele private Dinge, über die ich gar nicht sprechen kann, aber es hat immer was Privates. Aber ich bin auch glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mit der Truppe, mit der wir zum Beispiel Les Cosmos drehen, und das tun wir seit vielen Jahren praktisch immer mit den gleichen, wenn wir die Sendung im Kasten haben und hinterher da sitzen und ein Feierabendbier trinken. Das ist einfach klasse. Das ist so ein Moment, ja, so man guckt so in die Runde und jeder erzählt noch mal ein bisschen was, wie ist es denn heute gewesen und so weiter. Das sind so Momente, wo ich mich sehr an meinen Vater erinnert, Gott hab ihn selig, der eben auch immer wieder, Feierabend war wichtig, Feierabend zu machen, also eigentlich auch wieder so einen Moment zu haben des Innehaltens und den Tag nicht einfach so weiterlaufen zu machen, ich habe noch den und den Termin, sondern jetzt haben wir das Ding zu Ende. Für mich gehört zum Glück dazu, dass ich meine Zeit strukturieren kann. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich einen Beruf habe, in dem ich meine Zeit selbstständig strukturieren kann. Das heißt, ich habe eine unglaubliche Freiheit über meinen Zeitraum, über meinen Raum in der Zeit und meine Zeit im Raum. Das ist ein so großes Glück, dass da gibt's immer wieder so Momente, selbst nachdem ich jetzt schon 26 Jahre Prof bin, wo ich immer denke, wow, was für ein Geschenk. Und mehr braucht's eigentlich gar nicht. Ich hole mir meine Glücke Tag für Tag, da wo ich sie kriegen kann. Und manchmal ist es aber auch so, wenn ich morgens das Radio anmache und irgendwelche Nachrichten höre, denke, oh Gott, Himmel, Herrgott, Sakrament, würde ich was sagen. Aber dann rappelt man sich wieder auf. Und ich finde, einen der schönsten Sätze, die ich je in der Literatur gelesen habe, ist der von Albert Camus. Man muss sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Und da bin ich völlig dabei.
Den merke ich mir. Der ist sehr gut und der ermutigt einen vielleicht auch in Phasen, in denen es gerade nicht so gut läuft. Vielen Dank dir für die Einblicke, für deine Einsichten und vor allem auch für die Schilderung deines persönlichen Glücks. Das ist interessant und kann man sich sicherlich auch was von abgucken. Danke für das Gespräch.
Ich danke dir, Mirko. Alles Gute und viel Glück.
So, Zeit für eine erste Bestandsaufnahme. Schon vor 2500 Jahren haben sich also Menschen Gedanken über das Glücklichsein gemacht und manche dieser Gedanken sind bis heute populär. Zu ihnen zählt, dass uns das Kaufen von Dingen allein nicht unbedingt glücklich macht. Für andere da zu sein, scheint dagegen auch zu unserem eigenen Glück beizutragen. Sachen mit anderen Menschen zu teilen, scheint ebenfalls ein besserer Weg zum Glück zu sein, als nur an uns selbst zu denken. Und Harald Lesch kann man mit einem Boule-Spiel sehr glücklich machen. Wobei ich nicht sicher bin, ob dieser Weg zum Glück für alle Menschen genauso gut funktioniert wie für ihn. Bei mir bin ich mir da jetzt auch nicht so ganz sicher. So ein paar Fragen zum Glücklichsein hätte ich aber doch noch und glücklicherweise auch genau die richtige Person, um diese Fragen zu beantworten. Wie wir ja schon gehört haben, beschäftigt sich zunehmend auch die Wissenschaft mit diesem Thema und eine Glückssoziologin, die genau das macht, die haben wir heute hier zu Gast. Hilke Brockmann.
Hilke Brockmann ist Soziologin und Glücksforscherin an der Jacobs University Bremen. Sie beschäftigt sich aber nicht nur mit Glück, sondern auch mit Gesundheit, Alter, sozialer Ungleichheit und technischem Fortschritt.
Ilke, was für ein Glück, dich heute hier bei uns zu Gast zu haben.
Vielen Dank, Mirko. Ich freue mich auch.
Was war denn die letzte Situation, in der du so richtig glücklich gewesen bist? Außer natürlich jetzt hier als Gast bei diesem Podcast zu sein.
Selbstverständlich. Ja, es war heute Morgen. Ich hatte eine Vorlesung und die Studenten stiegen richtig gut ein bei so einer Diskussion zum universalen Grundeinkommen und das fand ich sehr gut.
Jetzt bist du auch beruflich mit dem Glück befasst. Du bist Glücksforscherin. Genauer gesagt betreibst du empirische Glücksforschung. Da habe ich mich direkt gefragt, kann man denn so etwas wenig Rationales überhaupt rational messen? Wie lässt sich Glück denn überhaupt messen?
Ja, man kann es eigentlich sehr gut messen, weil die Leute das Glück gerne mitteilen. Das sieht man schon optisch. Leute, die glücklich sind, machen sich groß, die lachen. Und Menschen sind sich über ihr Glück auch bewusst und können deshalb auch dazu befragt werden. Und das genau machen empirische Glücksforscher. Die fragen einfach, wann die Leute glücklich sind.
Jetzt gibt es so eine Glücksforschung schon seit ein paar Jahrzehnten. Gedanken über das Glücklichsein machen sich Menschen ja schon viel, viel länger. Also nicht erst seit Jahrzehnten, sondern schon seit Jahrhunderten, eigentlich schon seit Jahrtausenden. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen genauer eingrenzen und eine Hausnummer geben? Seit wann passiert das genau? Seit wann machen sich Menschen Gedanken?
Naja, also wenn ich eine Hausnummer geben sollte, dann würde ich sagen, wahrscheinlich seit es Menschen gibt. Denn es ist eine ganz entscheidende Reaktion, ein Kompass sozusagen, der unser Handeln leitet und ganz wichtig ist, eine Rückspiegelung, ob bestimmte Situationen, in denen wir uns befinden, eben positiv für uns sind, ob wir sie gut empfinden oder ob sie eben etwas negativ sind, die wir vermeiden sollten. Also darüber werden sich die Menschen immer Gedanken gemacht haben, aber natürlich wissen wir das erst geschichtlich, seitdem die Menschen das auch aufzeichnen. Und ganz entscheidend ist hier natürlich die griechische Antike und Aristoteles wird immer gerne angeführt als so eine ganz zentrale Figur natürlich, der über das Glück reflektiert hat.
Jetzt sind wir natürlich heute ein ganzes Stück weiter, was die Wissenschaft angeht, auch was die Glücksforschung angeht. Kannst du denn das, was damals in den antiken Denkschulen gelehrt, gedacht wurde, bestätigen? Auch darüber hinaus, wenn wir zum Beispiel auf den Buddhismus schauen, sind das Dinge, die du aus der Forschung heraus bestätigen kannst oder ist das eher Vergangenes und ein bisschen naiv gewesen damals?
Nee, also eine ganze Menge, die in diesen sozusagen Gedankenexperimenten entstanden ist, trifft sich auch in der empirischen Forschung wieder. Also zum Beispiel so ein ganzheitlicher Ansatz, wie die Stoiker auch, wie im Stoizismus irgendwie auch verfolgt worden ist. Das findet sich auch in der empirischen Forschung, dass man sieht, die Menschen sind nicht durch eine einzige Situation glücklich zu machen oder einziges Ding. Oder wie wir heute eben oft wieder hören, Geld allein macht nicht glücklich. Also diese starke materielle Ausrichtung, die unsere Gesellschaft eben hat, ist eben nur ein Bein, auf dem wir irgendwie nicht richtig stehen können. Also wir brauchen eine gewisse Balance aus verschiedenen Dingen, die uns dann langfristig und nachhaltig glücklich machen. Die andere Geschichte ist auch dieses Vertrauen in sich selbst und dieses auf sich selbst beziehen, wie im Buddhismus vielleicht, dass man das Glück bei sich selbst sucht. Das findet sich heute in der Bestätigung, dass Achtsamkeitsübungen beispielsweise in der Tat die Leute glücklicher und zufriedener macht und einen Effekt hat auf das Wohlbefinden von Menschen. Die Abwesenheit von Leid, wie der Epikurismus, wenn man so will, ist natürlich auch das, was wir sehen. Also insofern ist diese Glücksforschung nicht nur eine, die Menschen tyrannisiert, auch noch sein Wohlbefinden jeden Tag zu optimieren, sondern wir sehen als Glücksforscher natürlich auch das Unglück. Und darum geht es natürlich auch bei dieser Forschung herauszufinden, was macht die Menschen sehr unglücklich und was muss man abstellen.
Das Thema Materialismus hast du gerade schon angesprochen, eine Sache, die Menschen unglücklich machen kann, werden wir gleich noch ein bisschen vertiefen. Jetzt erstmal noch zurück zu unseren Vorfahren. Was würdest du denn sagen, warum wird seit Jahrtausenden schon über das Glücklichsein sinniert? Warum haben die Menschen damals angefangen, sich darüber Gedanken zu machen und damit bis heute nicht aufgehört?
Es ist ein universelles Ziel und ein ganz wichtiges Ziel im Leben, glücklich zu sein, weil dann nur kann das Leben gut gedeihen. Und insofern ist das ganz essentiell. Es ist eben so eine Art individuelle Rückkopplung über die Lebenssituation, in der man sich befindet oder die ganz konkrete Umwelt, in der man sich befindet, ob sie gut oder negativ ist. So ganz rudimentär kann man das sagen. Und das ist natürlich das A und O, unser Kompass.
Und zum Umfeld gehört ja auch die soziale Einbindung. Und da sind wir bei den drei Faktoren, die du in deinen Vorträgen regelmäßig nennst, wenn es um das individuelle Glück geht, also das ganz persönliche Glück. Da sprichst du davon, ein Faktor materielle Absicherung, anderer Faktor soziale Einbindung, dritter Faktor Sinnhaftigkeit. Fangen wir mal mit dem Materiellen an, den Dingen, die wir haben. Warum wirkt sich materielle Absicherung, auch Geld letztendlich, oder eben das Fehlen dieser Absicherung so stark auf unser Glücksempfinden aus?
Naja, mit Geld als universellem Zahlungsmittel irgendwie befriedigen wir unsere unmittelbaren Bedürfnisse, dass wir eben essen, trinken, dass wir ein Dach über dem Kopf haben müssen. Da spielt Geld eine große Rolle und deshalb ist es auch erst einmal ganz entscheidend. Aber ab einem bestimmten Niveau sehen wir einen ganz stark abnehmenden Grenznutzen. Also für den Millionär sind eben 1.000 Euro mehr einfach nicht mehr so entscheidend. Und das beginnt eigentlich schon eben sehr viel früher und steht ein bisschen gegen die klassische Auffassung in der Ökonomie, dass eigentlich Geld einen absoluten Wert hat und mehr ist sozusagen immer eigentlich auch entscheidend. Sehen wir eigentlich bei der Glücksforschung, dass die Leute irgendwann das Interesse eigentlich an dem Geld doch eher verlieren und andere Sachen wichtiger werden.
Zum Beispiel, damit sind wir beim zweiten Faktor, die soziale Einbindung, dass wir in Gemeinschaften leben. Der Mensch ist eben ein Gemeinschaftswesen, ansonsten geht man ein wie so eine Pflanze, die nicht gegossen wird. Warum ist das denn so wichtig? Und hat diese Einbindung in den vergangenen Jahrzehnten unter Umständen abgenommen? Man denkt da an Social Media, Leute sitzen nur noch zu Hause am Rechner oder am Smartphone. Oder ist das gleich geblieben?
Naja, also was in der Tat abgenommen hat, ist offenbar ja das reale Treffen von anderen. Jetzt treffe ich sie halt virtuell, aber da treffe ich natürlich auch Menschen. Und in unserem Herzen oder in unserer Brust sind es wirklich zwei Seelen. Also zum einen müssen wir natürlich an unser eigenes Überleben denken, aber wir müssen uns auch mit anderen austauschen. Sonst gibt es nämlich auch gar kein Überleben unserer Art. Also die sexuelle Reproduktion zwingt uns schon quasi, miteinander irgendwie uns auszutauschen. Und das ist ein ganz starkes Motiv natürlich in unserem Leben und das ist ganz wichtig. Und so sind wir ja auch aufgewachsen als Kinder, dass wir sozusagen von Anfang an erleben, wie wichtig der Schutz, der Austausch, das Miteinander mit dem anderen ist. Und danach sehen wir uns und das ist eine ganz wesentliche Determinante des Lebensglücks und der Zufriedenheit.
Und der dritte Faktor, auch sehr spannend, die Sinnhaftigkeit, also dass wir einen Sinn in unserem Leben sehen, auch in dem, was wir tun. Das ist natürlich völlig individuell. Jeder gibt seinem Leben irgendeinen anderen Sinn. Es gibt leider auch Menschen, die wissen nicht so recht, was der Sinn sein kann. Wie lässt sich das denn genau definieren? Ab wann kann man sagen, die oder derjenige führt ein sinnhaftes Leben und ist deshalb vermutlich glücklich?
Also das Entscheidende bei dieser empirischen Glücksforschung ist eigentlich, dass das nicht mehr definiert wird. Und das ist auch so ein Gestaltwechsel gewesen in der Forschung von der Philosophie, wo Menschen eben versucht haben, schon das Glück auch inhaltlich zu definieren, zu dieser empirischen Forschung, wo man gesagt hat, wir füllen das gar nicht inhaltlich, sondern wir fragen danach. Und dann sehen wir irgendwie doch, dass Leute etwas brauchen, das sie in einen größeren Kontext stellt. Dazu gehört dann eben oft auch Religiosität. Wir sehen, dass Leute, die an etwas Größeres glauben, über sich hinaus und auch über die eigene begrenzte Existenz hinaus. Und das ist natürlich das Todesthema, was da so im Hintergrund natürlich oder über allem schwebt. Wenn ich aber weiß, dass mit mir, also dass es einen größeren Sinn macht, dass ich da bin oder dass meine ganze Existenz nicht völlig bedeutungslos ist, dann gibt mir das eine Motivation und auch Ausdauer, die ich brauche, um bestimmte Sachen auch fertigzustellen. Das muss nicht die Religiosität sein, das ist das Ehrenamt auch. Also viele altruistische Aktivitäten, die mich eben erfüllen, wo ich dann merke, ich kann dem anderen etwas geben oder ich werde verstanden. Etwas, das man mich eben dann doch aufhebt und mir das Gefühl gibt, ich bin nicht allein, sondern ich stehe in einem größeren Kontext. Kann übrigens auch Musik sein. Finde ich eigentlich ganz nett, dass man gefunden hat, dass wenn Leute Musik hören, dass der Herzrhythmus der gleiche wird, dass die Herzen im gleichen Takt schlagen. Und das ist ja auch eine Form von unmittelbarem Empfinden, dass wir hier gleiche, also wir erleben hier das Gleiche und du empfindest das Gleiche wie ich. Und das gibt eine Form von Nähe und Verbundenheit, das eben einen doch sehr erhebt. Und deshalb machen viele Leute eben auch als sinnhafte Betätigung Musik zum Beispiel.
Klar, das ist natürlich nachvollziehbar. Wenn die Herzen im Gleichklang schlagen, dann fühlt man sich glücklich. Und man fühlt sich eben nicht unbedingt glücklich, du hast es vorhin schon angesprochen, wenn man jede Menge Geld macht. Denn ein Millionär, der viel Geld hat, dem bringen dann 1.000 Euro mehr gar nicht so viel. Und da sind wir bei einem ganz spannenden Punkt, nämlich beim schlechten Image des Materialismus. Um es vielleicht mal ein bisschen platt zu sagen, so gut wie alle Religionen und Denkschulen haben davor gewarnt, waren auch heute noch davor, dass der Erwerb und Besitz von Dingen allein nicht glücklich macht. Würdest du das aus wissenschaftlicher Perspektive so unterschreiben, dass Besitz erstmal nicht automatisch Glück bedeutet oder vielleicht generell eher Unglück bedeutet?
Also generell Unglück bedeutet es übrigens auch nicht. Die Reicheren sind immer glücklicher als die etwas Ärmeren, also weil eben hier auch das relative Einkommen eine Rolle spielt. Und ich habe dann immer lieber etwas mehr als die anderen, als etwas weniger. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir uns vergleichen und dass ich irgendwie schon gerne das Gefühl habe, dass ich das dann richtig mache und dass das und ich im Vergleich zu dem anderen dann auch besser dastehe, was auch immer das im Einzelnen bedeutet. Aber in der Tat ist das wie so eine Art Kurzschluss natürlich, weil mit dem Geld auch und diesem relativen Vergleich, der sich dann auch an Statussymbolen relativ deutlich abzeichnet, so eine Art Endlosschleife gibt oder so eine hedonistische Tretmühle oder so ein Hamsterrad, in dem man sich eben bewegt, weil es da keinen wirklichen Sättigungspunkt gibt. Der andere kann immer noch irgendetwas mehr haben und ich komme ja in ein Spiel, das nimmer mehr wird ruhen. Also ich habe durch so einen permanenten sozialen Vergleich, gebe ich natürlich unheimlich viel Kontrolle ab und verliere mich da so auch ein bisschen selbst. Und da ist eben schon sinnvoll, dass man irgendwann mal den Stöpsel zieht, dass man sich davon distanziert und da auch seine Mitte wiederfindet.
Genau, das ist ein interessanter Punkt, dieses Streben nach Glück, das letztendlich auch zu Unglück führen kann. Du hast dieses hedonistische Hamsterrad genannt, das ist ja irgendwie auch ein Paradoxon. Man sucht Glück und findet letztendlich Unglück. Heißt das, dass man selbst auch irgendwann mal erkennen muss, man hat jetzt Glück, man ist im Glück, man muss nicht noch weitermachen? Und wie erkennt man selbst diesen Moment, in dem man das Glück hat, das einen zufriedenstellt?
Ja, also so einfach ist es in der Tat nicht, weil das Glück natürlich flüchtig ist. Also es ist eben eine Bewertung, die ich vornehme und die Lebensbedingungen verändern sich halt permanent. Also geht mir das Glück auch wieder flöten und dann suche ich halt wieder das Glück. Also das ist schon ein permanenter Prozess, so eine Rückkopplungsschleife, die ich nicht einfrieren kann und bewahren kann. Aber das Problem ist, dass mich viele Informationen von außen ja nur unvollständig eventuell erreichen und ich in so einen Vergleich komme, an dem ich, wo ich die Kontrolle aufgebe und wo ich keine Chance mehr habe, gut dabei wegzukommen. Und das, glaube ich, ist auch das Unglück dieser sozialen Plattform, was man eben in vielen Studien findet, dass Menschen, die sich permanent auf so einem hochselektierten oder in so einem sehr spezifischen Umfeld bewegen, wo mich nur bestimmte Informationen überhaupt erreichen, also hochstilisierte Bilder vor hochstilisierten Hintergründen. Ich aber gar nicht weiß, wie die zustande kommen, warum jetzt so Menschen ihr Leben inszenieren und sie inszenieren ja in der Regel also ihr Glück in einer Art und Weise und ich bin dann konfrontiert mit so vielen glücklichen Momenten und vergleiche dann mein eigenes Leben in seiner ganzen Beschränktheit und Bescheidenheit. Das ist dann so ein ständiger Abgleich mit der eigenen Mittelmäßigkeit im Unterschied zu den tollen, hervorragenden Lifestyles, die mir auf sozialen Medien entgegenkommen, insbesondere sowas wie Instagram und Co. Das ist sozusagen eine Schwierigkeit, sich da dann irgendwie oft zu entfernen, insbesondere wenn man relativ jung ist und gerade durch diese Sozialität, die man da hat, irgendwie eigentlich auch aus ist, sich zu vergleichen. Der soziale Vergleich sollte allerdings auch irgendwie nicht per se verdammt werden. Das ist ja schon auch wichtig. Also wer ich bin, wo ich stehe, das erfahre ich nur über meine anderen und nicht nur über mich selbst. Und deshalb ist das Glück, was andere kommunizieren, ja auch für mich eine starke Information. Wenn ich weiß, dass jemand anders in der Situation sehr glücklich ist, dann könnte ich das ja nachmachen und auch ausprobieren. Und insofern ist das ist auch sinnvoll, dass man schaut, was die anderen machen, aber man braucht so eine Balance halt wieder.
Ja, das sehe ich ähnlich. Ich glaube, dieser Begriff des Neulands, den die Bundeskanzlerin Angela Merkel mal verwendet hat, der ist gar nicht so von der Hand zu weisen. Zumindest wenn es um Kommunikation und Zwischenmenschliches geht, sind wir da wirklich noch im Neuland unterwegs im Netz. Eine persönliche Frage an dich. Was sind denn so Sachen, die für dich ganz speziell stimmen müssen, damit du glücklich sein kannst?
Ja, ich brauche schon einen guten Partner. Das ist mir wichtig. Ich schlafe ganz gerne mal aus, trinke gerne Kaffee und ein gutes Gespräch. Also wenn ich weiß, dass ich verstanden werde oder Leute etwas erzählen, von dem ich merke, dass ich das auch so erlebe und empfinde, dann gibt mir das ein sehr gutes Gefühl.
Und jetzt von dir hin zur gesamten Menschheit, ein ganz großer Blick über die Jahrtausende und Kontinente hinweg. Gibt es denn ein ultimatives Rezept oder eine Formel zum Glücklichsein, die für alle Menschen in allen Epochen gewirkt hat? Ist es der Kaffee, wobei den gibt es jetzt erst seit ein paar Jahrhunderten, oder ist es was anderes?
Na, es ist die Liebe, natürlich. Mhm. Anders wären wir halt nicht da, wo wir jetzt sind. Also das ist schon ein universelles Rezept.
Jetzt ist die Liebe natürlich nicht immer einfach zu finden, auch wenn es Bekannte für jeden Topf einen Deckel gibt. Manche suchen ihr ganzes Leben danach. Deshalb könntest du uns ein einfaches Mittel sagen, um schnell so ein kleines bisschen glücklicher zu sein? Irgendwas, was die Leute, die uns gerade zuhören, sofort selbst ausprobieren können?
Also was ich gerne mache, ist rausgehen und mal ein bisschen die Gedanken wandern lassen und selber auch ein bisschen spazieren. Also spazieren gehen in einer schönen Umgebung, das hat sehr schnell einen positiven Effekt auf das subjektive Wohlbefinden. Und ansonsten lächeln Sie mal jemanden, der Ihnen entgegenkommt, an. Dann lächelt der zurück und das ist auch ein gutes Zeichen. Da fühlt man sich gleich ein bisschen besser.
Okay, wir werden es ausprobieren und gucken, ob wir dann alle ein bisschen glücklicher sind. Mich hat das Gespräch glücklich gemacht, weil ich um einiges schlauer geworden bin. Danke dir auf jeden Fall für die vielen Informationen.
Danke für die Fragen. Tschüss.
Ja, und jetzt habe ich die beiden Gäste gefragt, wann sie das letzte Mal glücklich waren. Da ist klar, ich muss auch liefern und meine persönliche aktuelle Glücksgeschichte zu erzählen. Und ich muss sagen, für mich geht's immer wieder so kleinere Glücksmomente, aber der letzte riesengroße Glücksmoment, ich glaube, das ist auch einer der größten Glücksmomente in meinem Leben gewesen, der liegt jetzt ungefähr, ja, 1,5 Jahre zurück, nämlich als unsere zweite Tochter auf die Welt kam und ich dabei gewesen bin, das gesehen habe, das ist, ja, kann man einfach nicht beschreiben. Jeder, der das schon mal erlebt hat, der wird mir da zustimmen. Aber das war auf jeden Fall der Moment, in dem ich mich das letzte Mal so richtig unglaublich glücklich gefühlt habe. Aber es gab auch viele andere, Urlaub und vieles mehr. Eigentlich immer dann, wenn ich Zeit mit der Familie verbringen kann. Ja, und mit dem Glück ist es so eine Sache. Wir haben gelernt, dass man es nicht anhäufen kann, dass zu hohe Erwartungshaltungen daran auch unglücklich machen können und auch, dass es sich nicht kaufen lässt. Aber auch, dass finanzielle Sicherheit ungemein dabei hilft, glücklich zu sein und wir unglücklicher sind, wenn sie fehlt. Wir haben gelernt, dass Glück sehr viel damit zu tun hat, ob wir uns geliebt und wertgeschätzt fühlen. Nicht nur in einer romantischen Beziehung, sondern auch durch unsere Familie, Freunde oder Kollegen. Ob uns das, was wir machen, ein Gefühl von Sinnhaftigkeit gibt, sei es nur unser Job, unsere Religiosität, unser Ehrenamt oder einfach musizieren oder Buhl spielen wie bei Harald. Wir haben vor allem erfahren, dass der Wunsch, glücklich zu sein, etwas ist, das wir alle gemeinsam haben. Nicht nur mit Menschen auf anderen Kontinenten, sondern auch in früheren Epochen der Menschheitsgeschichte. Wir alle wollen glücklich sein. Was uns genau glücklich macht, ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber wir alle streben in der einen oder anderen Form danach. Wir alle folgen diesem Kompass, von dem uns Hilke vorhin erzählt hat. So, und jetzt noch ein kleiner Gedanke zum Schluss. Auf den ersten Blick ist die Weihnachtszeit ja eine sehr glückliche Zeit. Die Innenstädte sind erleuchtet, es gibt Geschenke, es gibt Plätzchen, die Feiertage sind eine gute Gelegenheit, um die eigene Familie oder Freunde zu treffen. Egal, ob ihr feiert oder nicht, viele Menschen sind aber genau jetzt gerade unglücklicher als in den Wochen davor oder danach. Sei es, weil sie vor den Ferien so viel zu tun hatten oder vielleicht sogar gerade arbeiten müssen, weil es zu Streit in der Familie kam oder weil sie dieses Jahr allein zu Hause verbringen müssen. Eine Zeit wie Weihnachten kann auch ganz schön Druck auf Menschen ausüben. Jetzt plötzlich glücklich sein zu müssen, weil alle anderen es vermeintlich auch sind oder nicht alles in ihrem Leben so läuft, wie sie es sich wünschen. Die Nächte sind lang, die Tage kurz und zu allem Überfluss befinden wir uns immer noch fest im Griff einer Pandemie, von der wir dachten, wir hätten sie schon überwunden und die schon fast 2 Jahre andauert. Vielleicht ist heute ein guter Zeitpunkt, um euch mal bei den Leuten zu melden, von denen ihr schon länger nichts mehr gehört habt und sie zu fragen, wie es ihnen geht und wie sie im vergangenen Jahr zurechtgekommen sind. Das kann schon ein kurzer Anruf sein, eine Textnachricht und das Schöne ist, dass das nicht nur ihnen vielleicht dabei hilft, ein kleines bisschen glücklicher zu sein, sondern auch euch. So, das war unsere letzte Episode im Jahr 2021. Und wenn sie euch gefallen hat, dann macht es mich sehr glücklich, wenn ihr sie anderen weiterempfehlt. Hören könnt ihr TerraX Geschichte, der Podcast, in der ZDF Mediathek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schickt uns gerne Kommentare, Bewertungen, Feedback und alles, was euch sonst so einfällt. Wir freuen uns immer, von euch zu hören, und wir sind gespannt, wie ihr das so findet, was wir hier produzieren. Eine Mailadresse, unter der ihr uns erreichen könnt, findet ihr in den Shownotes dieser Episode. Wir machen jetzt erstmal Pause und hören uns dann am 21. Januar wieder mit vielen neuen spannenden Themen. Bis dahin, bleibt gesund und kommt gut ins neue Jahr. Dieser Podcast ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Redaktion hatte Andi Rothenhäusler, Produktion Aline Kinzi. Ich bin Mirko Drotschmann, ich sag tschüss, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.